Schön, dass ihr da seid. Schön, hier zu sein. Schön, dass du da bist. Ich will zum Einstieg beten. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Sind wir zu Hause, auch mitten im Sturm, auch hier auf der Bühne, auch im Alltagsstress, auch bei der Arbeit. Wir sind bei dir zu Hause. Auch wenn der Sturm um uns tobt, wenn Urflut gegen Urflut bricht, bist du das Auge im Sturm, bist du der Frieden in der Not, im Chaos. Ich danke dir, dass du gut bist und dass du so bist, dass überall, wo du hinkommst, Leben ist, dass wo du hinkommst, Licht ist. Heiliger Vater, ich bitte dich darum, dass wir das auch heute erheben können, wie du den Raum betrittst und einfach Licht hineinbricht in unsere Herzen, in unser Leben, wie eine hoffnungsvolle Perspektive aufgeht am Horizont und wir einfach wieder neu daran erinnert werden, wie gut du bist und wie mächtig und was du für geniale Pläne hast für uns alle. Du bist wunderbar und gut. Amen. Ich verspreche, wir haben uns nicht abgesprochen mit der Brigitte im Voraus. Und trotzdem wird das Bild doch irgendwie sinnstiftend für den ganzen Gottesdienst. Da ist dieses Ei und da ist Leben drin. Und so ein Ei ist ja quasi berühmt-berüchtigt dafür, wie zerbrechlich das ist, wie vorsichtig man damit umgehen muss. Es gibt immer wieder so Schul-Assignments, wo man die Aufgabe hat, so ein Ei aus unterschiedlichen Höhen fallen zu lassen, in der Hoffnung, dass es nicht kaputt geht. Und gleichzeitig ist das Leben in dem Ei drin und es muss ja auch rauskommen. Also ohne, dass die Schale irgendwann zerbrochen wird, funktioniert es auch nicht. Und der wesentliche Unterschied ist eben, dass man das Ei eben nicht im Zorn gegen die Wand schmeißt oder durch Unvorsicht beschädigt, sondern dass man dem Leben seine Zeit lässt und einfach zur richtigen Zeit zulässt, wie es von selbst dahin ausbricht. Ich will heute mit euch über Wut reden, über Streit reden, über Zorn. Und es gibt niemanden im Publikum, der mehr Erfahrung darin hat, mit mir zu streiten, als meine Frau. Meine Frau und ich sind, ich sehe momentan immer noch nur Zeitüberzug. Wenn ihr das noch ändern könnt, wäre super. Ist ja ein bisschen früh. Sorry. Meine Frau und ich sind seit über 12 Jahren ein Paar. 12 Jahre, das ist eine Menge Zeit. Das ist viel Zeit für romantische Gesten, für kitschigen Schnickschnack. Es ist auch viel, viel Zeit, um zu streiten. Und ich mag euch was Persönliches von uns zeigen. Das sagt auch einiges über unsere Persönlichkeit aus. Weil Johann und ich, wir waren richtig produktiv. Wir haben nicht einfach nur gestritten, wir haben auch versucht, was aus unseren Streits zu lernen. Und das hier, ich hoffe, man kann es lesen. Ich lese auch gleich ein paar davon vor. Sind die Streitregeln, die wir im Laufe der Zeit für uns selbst aufgestellt haben. Bei jeder einzelnen davon kann man, wenn man sich das so durchliest, müsst ihr euch so ein bisschen im Umkehrschluss denken, was das bedeutet und wo das herkommt. Also wenn da steht, dass man seinen Partner nicht beleidigen soll, dann kommt es daher, weil es nicht immer selbstverständlich war, sondern ich dran arbeiten musste. Alle Regeln, die da stehen, sind wirklich Dinge, um die Johanna und ich bemüht sind, wenn wir miteinander sprechen. Zum Beispiel Regel 5. Wenn mir mitten im Streit einfällt, dass meine Frau vor 2 Jahren irgendwann meine Pfanne kaputt gemacht hat und ich immer noch wütend deswegen auf sie bin, dann liegt es vielleicht nicht daran, dass es jetzt ein wichtiger Beitrag zu dem Gespräch gerade ist und irgendwie dabei helfen wird, diesen Streit aufzulösen, sondern wahrscheinlich fällt mir das ein, weil ich den Streit gerade gewinnen möchte. Oder Regel 4, wenn ich auf einmal alles, was meine Frau sagt und macht, richtig blöd finde und richtig nervig finde, dann macht es vielleicht Sinn, dass ich zuerst mal mich frage, wie mein Arbeitstag heute war. Und ob der richtig unangenehm war und ob ich ein richtig dummes Gespräch mit meinem Chef hatte und ob ich vielleicht nur deswegen gerade schlecht gelaunt bin. Oder noch viel häufiger und trotzdem irgendwie nicht selbstverständlich, dass man sich fragt, ob man gerade hungrig ist. Und dass meine Frau vielleicht gar nichts zu tun hat damit, wieso ich schlecht gelaunt oder wütend bin. Jeder weiß, dass Kinder grantig werden, wenn sie nicht rechtzeitig was zu essen bekommen. Aber aus irgendeinem Grund vergessen wir das oft, dass wir Erwachsene auch nicht resistent dagegen sind, gegen Stimmungsschwankungen aufgrund von Hunger. Und einige von den Regeln sind, glaube ich, auch so selbstverständlich, dass viele von euch sie sicherlich auch kennen. Möglichst nicht streitend ins Bett gehen zum Beispiel, kennen ganz viele Christen, es geht auf einen Bibelspruch zurück. In Epheser 4, Vers 26, 27 steht, zürnt ihr, so sündigt nicht, lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Und die Regel, die mir persönlich fast die wichtigste ist, oder glaube ich einfach die wichtigste ist, ist Regel Nummer 7. Nicht verallgemeinern. Das klingt jetzt erstmal unscheinbar und vielleicht auch ein bisschen unschuldiger als manches andere, was da steht. Manche von euch kennen die Regel vielleicht so wie, sag niemals nie. Damit sind so Sprüche gemeint wie, du räumst nie hinter dir auf. Du hast noch nie die Wäsche gemacht. Du hast dich noch nie für meine Eltern interessiert. Du bist nie für mich da, wenn ich dich brauche. Solche Sätze sollte man sich sparen, weil sie meistens halt einfach nicht wahr sind. Genauso wie man in der Gemeinde nicht alle Gemeindemitglieder in eine Schublade stecken kann, kann man normalerweise auch bei einem Menschen nicht sein ganzes Verhalten über einen Kamm scheren. Und es gibt zum Beispiel bei mir sehr, sehr viele Dinge, die ich ziemlich oft falsch mache, aber es gibt, glaube ich, fast gar nichts, was ich immer falsch mache. Hoffe ich. Und trotzdem sagen wir solche Sachen doch andauernd. Wenn man wütend ist, dann ist es fast reflexartig so, dass jeder Satz auf einmal nur noch aus Superlativen besteht, nur noch aus immer und nie. Woher kommt das? Und ich meine, all diese Regeln, die sollte man natürlich nicht nur irgendwie seinem Partner oder Ehepartner gegenüber einhalten, sondern die täten unserer Kommunikation gut mit allen Menschen. Das wäre ein total guter Ausgangspunkt, um mit allen Menschen besser in Frieden, besser miteinander umzugehen. Und trotzdem sagen wir immer wieder Wörter, die nicht in Ordnung sind, die nicht wahr sind, die verletzen und die letztlich spalten und entzweien, anstatt Frieden zu stiften und zu vereinen. Darüber will ich heute sprechen. Wie leicht es ist, im Zorn übers Ziel hinauszuschießen, sich dazu hinreißen zu lassen, einen Schritt weiter zu gehen, als es richtig war. Und wie wir lernen können, uns da selber besser zu verstehen und wie wir mit Gottes Hilfe einen gesünderen Weg einschlagen. Und meine erste Überschrift heute lautet, es geht nicht darum, ob ich recht habe. Ich lese aus Jakobus Kapitel 1, Vers 19 und 20. Wisset dies, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn, denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Der Zorn des Menschen bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Die Früchte von Wut sind nicht Teil von Gottes Reich. Es ist erstmal spannend festzustellen, dass hier nichts darüber steht, wie berechtigt der Zorn ist, wie angemessen der Zorn tatsächlich ist. Die Bibelstelle macht gar keine Aussage darüber, welcher Zorn jetzt rechtmäßig ist und welcher nicht. Sie lässt offen, dass der Zorn gerechtfertigt sein könnte. Aber was sie sagt ist, der Zorn des Menschen bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Es mag sein, dass du absolut im Recht bist, zornig zu sein. Ich habe mich in letzter Zeit sehr oft so gefühlt. Aber ich glaube, es ist Weisheit in Gottes Wort, wenn er zu uns spricht, dass die Wut keinen Nutzen hat. dass sie im Gegenteil zerstörerisch ist. Ja, die Bibel geht definitiv einen Schritt weiter, als einfach nur zu fragen, ist der Zorn, den du hast, berechtigt? Sondern sie sagt zu uns, dass auch wenn wir Anrecht darauf hätten, zornig zu sein, wir gut daran tun, auf unseren Zorn zu verzichten. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer Schmähung überhört, der ist klug. So steht es in den Sprüchen. Und ich glaube, wenn man sich das als Lebensstandard für sich selbst geben würde, dann wäre das alleine wahrscheinlich schon eine Überforderung für die allermeisten. Wer ist in der Lage zu hören, wie er beleidigt wird und darüber hinwegzugehen? Es tatsächlich zu überhören. Es ist Weisheit darin, sich nicht an jedem Unrecht aufzuhängen, was andere mir angetan haben. Aber das ist keine leichte Lektion, das ist keine leichte Lektion für mich. Ich bin von meiner Persönlichkeit her ein Gerechtigkeitsmensch. Und das ist manchmal gut, weil es sehr einfach für mich ist, einzuschreiten, wenn ich Ungerechtigkeit sehe. Aber es macht es manchmal sehr, sehr schwierig, meine Gefühle im Griff zu behalten. Und die Wahrheit ist eben, dass auch wenn das Unrecht zum Himmel schreit, wir nicht die Richter sind, ich nicht der Richter bin, sondern Gott. Es geht so schnell, dass wir die Gerechtigkeit in unsere eigene Hand nehmen, dabei ist es nicht unsere Aufgabe. In Römer 12, Vers 19 schreibt Paulus: Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Gott ist es, der gerecht zornig sein kann, nicht wir. Und all die Stellen, die wir lesen in der Bibel, wo Gott immer wieder zornig wird und ja sogar wir es von Jesus kennen, dass er in den Tempel hineinstürmt und die Tische umschmeißt und die Leute vertreibt. Jesus kann das. Jesus kann zu Recht zornig sein über eine Situation und kann dann losziehen und 100% im Recht bleiben. Sich kein bisschen dabei versündigen. Wir können das nicht. Auch wenn wir vielleicht gute Gründe haben, wütend zu sein. Und es gibt gute Gründe, wütend zu sein. Wenn jemand zu deinem Kind Sachen sagt, die nicht in Ordnung sind. Wenn jemand schlechte Worte hinter deinem Rücken über dich erzählt oder schlechte Dinge sagt über Menschen, die dir wichtig sind. Das Problem ist nicht, dass wir nie ein Recht hätten, wütend zu sein. Wie einfach wäre es, nie zornig zu sein, wenn es keine Anlässe dazu gäbe. Nee, es gibt Anlässe, um wütend zu sein, mehr als genug. Und wir tun trotzdem gut daran, unsere Wut nicht freien Lauf zu lassen, sie nicht ans Steuer zu setzen. Das Problem sind die Früchte. Dass die Früchte von unserem Zorn so katastrophal schlecht sind für uns und für andere. Und das heißt alles nicht, dass wir nicht für Gerechtigkeit aufstehen. Natürlich müssen wir das, aber wir tun es nicht im Zorn. Wir kümmern uns nicht um das Ei im Zorn. Die Früchte des menschlichen Zorns sind das Problem und sie werden in der Bibel generell als schlecht hingestellt. Und dass Wut keine guten Früchte hat, das wissen wir auch eigentlich alle. Ich denke, viele von euch können das auch ganz aktiv spüren, je nach Persönlichkeitstyp, extremer oder weniger extrem. Aber was Wut mit uns macht, ist total ungesund. Wut bringt unser Herz zum Schlagen in einem Tempo, für das es nicht gedacht ist, zu einer Zeit, wo es überhaupt keinen Zweck hat, keinen Nutzen hat. Wut führt zu Schlaganfällen, führt zu Herzinfarkten, chronische Wut kann zu chronischen Bauchproblemen führen. Wut bringt uns wortwörtlich um, wenn wir ihr einfach folgen. Und das sind alles nur die schlechten Früchte für uns. Jeder weiß, dass Zorn vor allem auch viele schlechte Früchte für andere hat. Der Zorn bewirkt nicht Gottes Gerechtigkeit, hieß es im Jakobusbrief. Wut ist ein starker Antreiber. Sie erfüllt uns mit Energie und es kann sich im ersten Moment auch gut anfühlen, weil man plötzlich Kraft findet, um Dinge zu tun, zu denen man sich sonst nicht getraut hat. Was zu sagen, wenn man lange Zeit geschwiegen hat, einzuschreiten, wenn man davor sich nicht dazu getraut hat. Aber Zorn ist kein guter Ratgeber. Und meistens wird diese Hoffnung, dass man jetzt mit diesem Motivationsschub was Gutes bewirken kann, enttäuscht. Die Wut täuscht uns. Sie gaukelt uns vor, dass jetzt wir im Zorn Gerechtigkeit herbeiführen werden und in Wirklichkeit richten wir Schaden an. Ich habe vorhin den Text schon vorgelesen. Zürnt ihr, so sündigt nicht. Lasst die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen und gebt nicht Raum dem Teufel. Das sind die zwei großen Gefahren in der Wut. Die große Versuchung, die mit dem Zorn kommt, ist zu sündigen. Wie schnell fühlt man sich als Mensch in seiner eigenen Sünde gerechtfertigt, weil der andere was falsch gemacht hat? Und dann überlässt man seinem Zorn das Ruder und ist ganz schnell dabei, alles noch schlimmer zu machen. Wer seine Wut nicht kontrolliert, der gibt dem Teufel Raum. So steht es hier. Wer seine Wut nicht kontrolliert, der gibt dem Teufel Raum. Und dann denkt man auf einmal, man kann Böses tun, um Gutes zu bewirken. Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem Gedicht von Robert Hayden. Und mich bewegt es total. We must not be frightened nor cajoled into accepting evil as deliverance from evil. Oder auf Deutsch, wir dürfen uns weder einschüchtern lassen, noch uns dazu hinreißen lassen, dazu überreden lassen, das Böse als Erlösung vom Bösen zu akzeptieren. Und das ist genau, was Wut mit uns macht. Sie verführt uns dazu, böses Mittel zu tolerieren, um unsere Zwecke zu erreichen, von denen wir uns gesagt haben, dass sie gut sind. Und was dann passiert, ist wortwörtlich ein Teufelskreis. Weil wer so in Wut handelt, der gibt dem anderen noch mehr Gründe, selbst wütend zu sein. Und dann wird es schlimmer und schlimmer. Der Nachbar lässt seine Zigarettenstummel bei dir auf die Veranda fallen. Und deswegen, wenn du deine Hecke schneidest, denkst du dir, ach, dann kann die auch mal ruhig ein bisschen überstehen auf sein Grundstück. Und auf einmal achtet er nicht mehr darauf, wann bei deinen Kindern die ins Bett geht Zeit ist und ist einfach laut den ganzen Abend. Und ziemlich schnell hat man komplett vergessen, was eigentlich ursprünglich mal den Streit ausgelöst hat, weil es jetzt so viele neue Gründe gibt, um wütend zu sein. Aber er hat doch mir viel Schlimmeres angetan. Und wieso versteht niemand, wie schlecht es eigentlich mir geht? Und das Ergebnis davon ist noch mehr Wut und dann noch mehr Sünde. Und ich will mich da 100% mit reinnehmen. Es gibt einen Grund, warum ich in meiner Therapie damals hauptsächlich an meinem Temperament gearbeitet habe. Wenn man der Wut das Ruder überlässt, dann richtet man meistens Schaden an. Und ja, genau, andersrum, positiv formuliert, wie ein älterer Freund es vor kurzem zu mir gesagt hat: Lieber Bruder, es kommt mir so vor, als wäre dir deine Ruhe abhanden gekommen. Du bist stark in der Ruhe. Wie gut es wäre, wenn man jedes Mal so jemanden neben sich hätte, wenn gerade das Herz sich wieder verselbstständigt. Unser menschlicher Zorn hat keine guten Früchte. Aber was machen wir dann mit ihm? Und besonders, was machen wir mit unserem Zorn, wenn er berechtigt ist? Weil kein Mensch kann einfach entscheiden, was er fühlt. Was wir schon machen können, es ist auch nicht so, dass wir gar keine Kontrolle über unsere Gefühle hätten und gar keine Verantwortung. Wir können schon unser Herz trainieren. Und eine der erfolgreichsten Sachen, die ich für mich selber erlebt habe, insbesondere wenn es um Wut geht, ist, indem man Gutes ausspricht, genau über die Menschen, die einen wütend machen. Über seine Feinde und über die Menschen, wo es einem richtig schwerfällt, indem man betet für die, die einem entgegenstehen und die segnet, die einem Unrecht tun, können wir unser eigenes Herz formen. Formen lassen von Gott und uns auch beschützen lassen, von ihm beschützen lassen vor unserem eigenen Zorn und vor den Versuchungen des Teufels. Es ist viel einfacher, einen Weg des Friedens zu beschreiten, nachdem man für die andere Person gebetet hat, die einen zornig macht. Aber generell haben wir weniger Verantwortung dafür, welche Gefühle wir haben, und viel mehr Verantwortung dafür, wie wir mit ihnen umgehen. Und das sieht man auch in den Ratschlägen, die man in den Sprüchen liest. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer Schmähung überhört, der ist klug. Ein Tor schüttet all seinen Unmut aus, aber ein Weiser hält an sich. Das sind beides Ratschläge dafür, wie wir mit unserer Wut umgehen, nicht wie wir sie vermeiden. Die Gefühle, die in uns sind, die sind erstmal einfach da und es ist auch nicht gesund, sie zu verdrängen. Es ist gesünder zu fragen, warum sie da sind. Die Frage ist, wie wir dann mit ihnen umgehen. Und ganz allgemein sind wir sehr gut beraten, unsere Gefühle nicht einfach ans Steuer zu lassen, egal welches Gefühl das ist. Auch bei Verliebtheit oder Traurigkeit. Gefühle sollten nie unser Steuermann sein. Unsere Gefühle sind gut, sie sind von Gott gemacht, aber sie sind einfach nicht dafür da, den Kurs anzugeben. Gefühle sind gute Ratgeber. Sie können richtig hilfreich sein, um uns den richtigen Weg zu zeigen, den richtigen Partner, den richtigen Job oder einfach sogar die richtige Entscheidung. Einfach, es ist wichtig, dass wir auf unser Herz und unser Bauch hören, dass wir es nicht einfach ignorieren, was da vor sich geht. Gefühle zu ignorieren, wenn man den richtigen Kurs sucht, ist auch wirklich gefährlich. Aber sie sollten nicht mehr sein als Ratgeber. Man kann nicht einfach blind seinem Bauch folgen. Aber Gefühle sind wichtige Ratgeber. Und gerade wenn man absolut zu Recht wütend ist, dann darf einem das schon auch Anlass sein, für das Richtige aufzustehen. Dann darf man auch sein eigenes Aufgewühltsein wahrnehmen und darin sehen, dass irgendwas falsch gelaufen ist. Man darf schon wahrnehmen, was da ist. Es geht nicht darum, Unrecht zu tolerieren, und wir dürfen und wir sollen auch etwas tun gegen das Unrecht, das wir sehen, aber wir sollten nicht wütend in diese Konfrontationen gehen. Die Wut darf ihren Teil sagen, in uns drin, aber dann sollen wir eben, wie es in den Sprüchen steht, kein Tor sein, der all seinen Unmut einfach ausschüttet und seinem Zorn frei Fahrt lässt. Wir hören unseren Gefühlen zu, aber wir lassen sie nicht ans Steuer. Und bei Wut als Ratgeber muss man sowieso auch nochmal vorsichtig sein, weil oft andere Gefühle sich hinter der Wut verstecken. Wut ist ziemlich laut und ziemlich auffällig. Und trotzdem, ich glaube, wenn man sein Herz trainiert hat, wenn das eigene Herz weich ist, dann sieht man meistens schon, wenn eine Person aufsteht und anfängt rumzuschreien, dass da eine Menge meistens dahinter steht. Das ist nicht einfach nur jemand, der jetzt gerade in gerechtem Zorn entbrannt. Meistens ist da so viel Verletzung mit dabei. So viel Schmerz. Wut ist sehr oft einfach nur verkappte Traurigkeit. Sehr oft, wenn wir wütend sind, dann sind wir es, weil wir einfach noch nicht bereit sind, traurig zu sein. Weil wütend sein ist manchmal leichter als traurig sein. Viele von euch werden die 5 Phasen der Trauer kennen oder zumindest schon mal davon gehört haben, Phasen, die man durchläuft, nachdem man Verlust erlitten hat. Und es ist keine Überraschung, dass da stehen so Sachen drauf wie nicht wahrhaben wollen, verhandeln, Depression und Akzeptanz, aber eben auch Wut. Zorn ist ein Schritt, den wir durchlaufen, wenn wir Verlust verarbeiten. Und keine Frage ist die Situation, in der wir uns gerade als Gemeinde befinden, eine Phase des Verlusts. Und es ist normal, dass wir da mit solchen Gefühlen konfrontiert sind, mit Trauer und mit Wut. Wut ist oft nicht gut verarbeitete Traurigkeit. Und Traurigkeit ist das ehrlichere Gefühl. Und auch das gesündere Gefühl. Wer gut trauert, der kann den eigenen Schmerz sehen, der kann den Schmerz von anderen sehen, der kann neue Wege einschlagen und der kann auch die eigene Schuld bekennen. Ich hatte sehr lange einen Grundsatz in meinem eigenen Leben, neben vielen anderen Grundsätzen, die ich in meinem eigenen Leben hatte. Und nehmt es als eine Sache, die für mich gilt. Aber ich habe es immer wieder erlebt. Wenn ich richtig, richtig wütend bin, dann habe ich wahrscheinlich selber was falsch gemacht. Das ist einfach etwas, was sich im Laufe der Jahre bestätigt hat. Das Fehlverhalten von anderen, das kann mich richtig wütend machen. Aber es gibt eine Grenze. Es gibt eine Grenze, ab der ich mich distanzieren kann. Da ist es dann einfach die Sache vom anderen. Aber mit den eigenen Fehlern umzugehen, Das ist viel schwieriger. Und auch hier verführt einen die Wut wieder zur Sünde, weil wenn man ruhig und reflektiert an Konflikte herangeht, dann sieht man auch den Teil, den man selber falsch gemacht hat. Aber die Wut ermöglicht es einem, über die eigenen Fehler hinwegzusehen. Das ist die große Versuchung, dem Zorn nachzugeben, weil dadurch wird alles viel einfacher und viel eindeutiger. Wenn man sich erstmal genug hineingesteigert hat in das, was die anderen alles falsch gemacht haben, dann lässt sich der eigene Fehler immer weiter in den Hintergrund drängen, bis er kaum noch zu sehen ist. Dann kann man plötzlich eine Menge Sünde rechtfertigen, weil das, was die anderen gemacht haben, ist ja noch schlimmer. Ich hatte euch am Anfang die Liste von Johannes und meinen Streitregeln gezeigt und euch auch die Regel gezeigt, die ich persönlich am wichtigsten finde. Keine Verallgemeinerungen. Der Grund, warum ich glaube, dass das die wichtigste Kommunikationsregel ist beim Streiten, ist genau diese Dynamik. Mit jeder Verallgemeinerung, mit jedem Übertreiben schleicht sich ein bisschen Unwahrheit ins eigene Herz. Fängt man an, mehr die eigene Schuld zu verstecken und den anderen als etwas zu malen, was er nicht ist. Du räumst nie auf, du drückst nie Wertschätzung aus. Du hackst immer nur auf mir rum. Keiner von denen hat Mitgefühl. Keiner von denen arbeitet mit. Man baut seine eigene, düstere Realität auf Lügen. Und es passiert schnell, es geht Stück um Stück. Es fängt mit kleinen Schritten an. Und wenn man wütend ist, dann ist es extrem schwierig, es nicht zu machen. Aber es ist eine Abwärtsspirale. Es verhärtet Fronten, weil der andere merkt ja auch, dass die Darstellung, die ich von ihm habe, nicht gerecht ist. Und warum sollte er dann mir noch zuhören? Es verhärtet das eigene Herz, weil irgendwann lebt man halt tatsächlich in der Realität, wo alle anderen alles immer nur schlecht machen. Und es versteckt die Sünde mit jeder kleinen Übertreibung, mit jeder kleinen Lüge. Warum machen wir es? Weil Eindeutigkeit leichter ist. Wenn man den anderen einfach in den schwärzesten Farben malt, die man hat, dann muss man sich keine große Mühe mehr machen. Dann ist jedes Vorgehen gerechtfertigt, jedes Mittel gerechtfertigt. Man muss sich nicht mehr hinterfragen. Dann gibt es ganz klar Gut und Böse. Und man kann alle Gewissenskonflikte im eigenen Herzen ignorieren. Das ist der leichte Weg. Wenn man seinen Zorn freien Lauf lässt und in der eigenen Wut nur noch das gelten lässt, was für die eigene Sache spricht, und alles und jeden verteufelt, der nicht den eigenen Zwecken dient. Aber der richtige Weg, der Weg zum Leben, ist nicht der leichte Weg. Der Weg zum Leben ist schmal und nur wenige werden ihn finden. Wenn wir immer nur in die gleiche Richtung gehen müssten, wenn wir uns einfach nur einen Ratgeber holen müssten oder einfach auch immer nur hören müssten auf uns selbst, dann wäre es richtig einfach. Dann wäre es nicht schwierig, den Weg zum Leben zu finden, aber so einfach ist es nicht. Das Richtige zu tun heißt, sich immer wieder neu zu hinterfragen, immer wieder neu vor Jesus zu treten, immer wieder den anderen höher zu schätzen als sich selbst und die eigene Perspektive wieder in Frage stellen zu lassen durch den anderen. Kompromisse eingehen, die einem schwerfallen, Opfer bringen, die einem schwerfallen. Das Richtige tun heißt, sich immer wieder hinterfragen. Nicht in der eigenen Wut alle anderen Menschen ausblenden, außer sich selbst, sondern den schmalen Weg gehen, wo Dinge nicht eindeutig sind und deswegen jeder einzelne Schritt mit Bedacht gewählt werden muss. Jesus hat nicht gesagt, dass der Weg offensichtlich sein wird und wir ihm mühelos folgen werden. Wenn du es verstanden hast, wenn du genau weißt, was es ist, dann ist es nicht Gott. Und wenn du es weißt, dann ist es nicht mehr Glaube. Und solange wir uns das vor Augen führen, solange wir uns demütigen und uns bewusst sind darüber, dass wir nicht das volle Bild haben, dass wir nicht der Schöpfer sind, dann vergessen wir auch nicht, dass wir auf unsere Glaubensgeschwister angewiesen sind, um den richtigen Weg zu finden. Die Versuchung ist es, im Zorn alles über einen Kamm zu scheren. Der richtige Weg erfordert, dass wir in jeder Situation neu den Kontext betrachten und uns wieder nach dem ausstrecken, was Jesus möchte ohne uns anzumaßen, dass wir das schon wüssten. Weil Jesus hätte immer das Recht gehabt, keine andere Perspektive einzuholen. Wer hätte mehr Recht als Jesus, alle anderen Meinungen zu ignorieren als seine eigenen? Und wir schauen ins Evangelium und wir merken, dass es nicht, wie er sich verhalten hat. Jesus hat mit sich reden lassen. Und wie verrückt ist das, dass Jesus mit uns Menschen geredet hat und seine Meinung geändert hat. Und sei es, dass es eine Meinungsverschiedenheit darüber gab, wie viel Wein auf der Hochzeit angemessen ist und gut. Oder sei es sogar, dass jemand zu ihm kommt und ihn darum bittet, geheilt zu werden. Und Jesus sagt, hey, das war eigentlich nicht Teil vom Plan. Und trotzdem dann sein Herz erweicht und sagt, gut, ich heile dich trotzdem. Und der Plan kann angepasst werden. Jesus bricht aus dem Hamsterrad aus. Jesus lässt sich keine Sekunde dazu hinreißen, auf menschliche Provokationen einzugehen oder selbst im Zorn über die Stränge zu schlagen. Jesus durchbricht den Streit, er durchbricht die Gewaltspirale und den Teufelskreis, indem er auf sein eigenes Recht verzichtet. Der mehr Recht hatte als alle anderen, verzichtet auf sein eigenes Recht. In Matthäus 26 lesen wir, wie Jesus von Soldaten festgenommen wird. Und als seine Jünger ihn verteidigen möchten, sagt Jesus, steck dein Schwert an seinen Ort, denn wer das Schwert nimmt, der wird durchs Schwert umkommen. Also wieder, wer selbst Rache übt und richtet, der erntet keine guten Früchte. Und dann sagt Jesus weiter, oder meinst du, ich könnte meinen Vater nicht bitten und er würde mir sogleich mehr als 12 Legionen Engel schicken? Jesus sagt nicht, dass es nicht gerecht wäre, ihn zu verteidigen. Aber was der richtige Weg ist nicht, dass der Jünger, der wahrscheinlich noch nie in seinem Leben gekämpft hat, das mit seinem Schwert tut. Nee, darauf ist Jesus nicht angewiesen. Darauf sind wir nicht angewiesen. Wir müssen es nicht mit unserem Kleinen und Wenigen, das wir haben, um unser Recht kämpfen. Nee, wir sind Königskinder. Und 12 Legionen Engel stehen bereit. Im Lauf der Welt, in der sich Menschen gegenseitig immer Schlimmeres antun in ihrer Wut, dem setzt Gottes Wort ein anderes System entgegen. Und das Gleiche lesen wir auch im Römerbrief. Vergeltet niemandem Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein. Ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen. Dürstet ihm, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf seinem Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Gott hat eine Lösung, wie man aus der Zornspirale ausbrechen kann, nämlich indem man sie nicht mehr füttert. Indem man der Person, die einem auf die eine Wange schlägt, nicht sie zurückschlägt, sondern im Zweifelsfall die andere preisgibt. Wenn jemand kommt und dich zwingt, seinen Rucksack einen Kilometer weit zu tragen, dann sollen wir ihn noch einen Kilometer tragen. Jesus füttert den Kampf nicht. Jesus schlägt nicht zurück. Jesus gibt keinen neuen Grund dafür, wütend zu sein. Jesus bricht einfach aus, verzichtet auf sein eigenes Recht. Indem wir aufhören zu fragen, was unser Gegenüber verdient hat, und stattdessen immer wieder den Weg des Friedens wählen. Ihm nicht seinen Zorn mit Zorn erwidern, sondern mit Liebe. Und auch dort, wo wir anderer Meinung sind und uns einsetzen müssen für das, was richtig ist, sollen wir uns genau so verhalten. Wir geben dem Bösen keinen Raum, indem wir uns vom Zorn leiten lassen, sondern arbeiten auf das Gute hin in Liebe. Das Böse wird nicht ignoriert, es wird überwunden, es wird ja auch überwunden in dem Bibeltext, aber eben nicht im Zorn, sondern durch das Gute. Und es schließt trotzdem auch Konfrontation ein. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen, sondern du sollst deinen Nächsten zurechtweisen, damit du nicht seineswegen Schuld auf dich lädst. Du sollst dich nicht rächen, noch Zorn bewahren gegen die Kinder deines Volkes. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das fasst es alles zusammen. Das ist schwierig, aber genau so sollte es sein, dass wir einander nicht einfach hassen, sondern uns gegenseitig zurechtweisen. wenn einer vom richtigen Weg abkommt, dass wir auf unseren Zorn und unsere Gerechtigkeit verzichten, weil Gott uns selbst ohne Grund gerechtfertigt hat. Und dass wir all das in Nächstenliebe tun. Und ich habe schon einmal gesagt, diese Predigt, der einfachste Weg dahin, ist für die Leute zu beten, für die Leute zu beten, die dich wütend machen. Die zu segnen, die dir Leid antun. Und das Unrecht, was dir angetan wurde, vor Gott zu bringen und es dort loszulassen. Über nächsten Donnerstag gibt es wieder ein gemeinsames Gemeindegebet. Sicherlich ein Ort, auch wo man das tun kann, wo man beten kann für die Menschen, die einen wütend machen. Aber genauso können wir es auch jeden Tag für uns selbst tun. Gott an unserem Herzen arbeiten lassen im Gebet für unsere Feinde. Ich habe schon oft erlebt, wie sich plötzlich neue Möglichkeiten zum Gespräch und zur Versöhnung auftun, wenn man einfach nur betet für die, mit denen man streitet. Gott hätte auch guten Grund gehabt, wütend auf mich zu sein und hat sich trotzdem entschieden, nicht seiner Wut zu folgen, sondern seiner Liebe zu mir. Mit welchem Recht können wir es anders tun? Ich will beten und wer möchte, der kann gerne dazu aufstehen. Vater, wir kommen vor dich als Menschen, die es nicht richtig gemacht haben. Und ich danke dir so, dass du uns so empfängst. Ich danke dir so, dass so viel in dieser Gemeinde Buße getan wird und Menschen immer mehr verstehen, dass es nicht Sinn macht, sich anzuschreien, sondern dass wir auf unsere eigenen Fehler schauen müssen. Herr, ich danke dir so, dass du gut bist und dass bei dir Hoffnung ist. Dass es nicht an uns Streithähnen scheitern wird, sondern dass du Zukunft hast für uns, für jeden Einzelnen von uns. Dass du einstehst für die Leute, die wir im Stich lassen, da wo wir nicht dem Frieden dienen, sondern dass du wirklich Bewahrung schenkst, Bewahrung für unsere Kinder, Bewahrung für die Menschen, die vielleicht erst ganz kurz hier sind, wo wir Verantwortung hätten und die einfach nicht gerecht werden können. Papa, ich bitte dich um Vergebung und ich bitte dich darum, dass du uns einen besseren Weg zeigst. Bitte mach unsere Herzen weich. Bitte schenk uns Bereitschaft, aufeinander zuzugehen, Vergebung auszusprechen und auch Versöhnung zu suchen. Und bitte nimm uns allen Stolz weg, der uns davon abhält, uns selbst preiszugeben oder Schritte aufeinander zuzugehen, sondern mach, dass wir wirklich mit deinem Herzen uns gegenseitig anschauen können und uns lieben können und dann gute Wege finden füreinander. Du bist so gut und du liebst uns und du bewahrst uns. Und ich vertraue darauf, dass du es auch mit uns zu einem guten Ziel, zu einem guten Ende bringen wirst. Amen.